Was soll man sagen, es sind eigentlich immer nur traurige Nachrichten. Da wird ein Kollege von einem oder eine Kollegin von einem Patienten geschlagen. Im Einsatz, per Kinnhaken. Und das alles wird gerechtfertigt durch Alkohol. Weil der Patient angetrunken war, wird wohl nichts passieren, rein juristisch betrachtet. Und die Kollegin, ja, fällt leider ein paar Tage aus. Und mich macht das fassungslos. Mich macht das einfach nur traurig und vor allem macht mich das irre wütend. Und ich bin immer da, ich bin es nicht erst, seit ich im Rettungsdienst bin, sondern auch vorher, wer Alkohol trinkt, muss damit rechnen, dass er, salopp gesagt, blöd wird, dass er dumme Dinge tut und hat daher auch eine Verantwortung. Und wenn er denn Mist baut, muss er auch dazu stehen, egal ob irgendwie eine Unzurechnungsfähigkeit besteht oder eben nicht, ja, die darf nicht bestehen, weil er ist dafür verantwortlich, dass er in diesem Zustand ist.
Wenn ich weiß, dass ich unter Alkohol nicht berechenbar bin, meine Enthemmungen so oder meine Hemmungen so stark fallen, dass ich mich nicht mehr beherrschen kann, dann sollte ich es sein lassen oder mich frühzeitig nach Hause begeben, in Sicherheit für mich und vor allen Dingen andere. Und vor allen Dingen, wenn es um Einsatzkräfte angreifen geht, da verstehe ich auch kein Pardon. Egal was, ob es Drogen sind oder Alkohol, geht einfach nicht.
Es geht einfach nicht. Und man liest es immer wieder und es war für mich immer relativ weit weg, Gewalt gegen Rettungskräfte. Und auf einmal ist es so nah in meinem eigenen Kollegenkreis gewesen. Ja. Und für mich war es wichtig, kurz darüber zu reden. Es wird, glaube ich, das lang und breit immer wieder aufgefächert, dass Gewalt generell keine Lösung ist, aber vor allem auch keine Gewalt gegen andere Leute, gegen Rettungskräfte sowieso. Und ja, das hat an dieser Stelle nichts zu suchen. Und ich hoffe irgendwie, dass dieser Mensch bestraft wird.
Das will ich auch hoffen. Ich habe es leider auch schon am eigenen Leib erfahren müssen und du fühlst dich irgendwie auch so ein bisschen machtlos. Du willst ja kriegen, willst dir eigentlich auch helfen, weil er ist ja irgendwie verletzt und beziehungsweise auch andere sind verletzt. Und wenn Einsatzkräfte zu Schaden kommen, egal wer, aber auch Ersthelfende oder eben andere Menschen drumherum, dann weiß ich nicht, da könnte ich mich immer nicht beherrschen, aber ich muss es irgendwie auf eine professionelle Art. Und das fällt mir wirklich schwer, dann noch nett zu sein zu demjenigen. Das muss ich mal wirklich sagen. Also da bin ich leider auch nur Mensch.
Das ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Wir sind Menschen.
Genau. Wir sind auf jeden Fall bei deiner Kollegin dabei und hoffen, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt und dass sie vor allen Dingen da nicht mit einem Trauma reingeht, sondern das Ganze gut verarbeiten kann. Und da sind natürlich auch die Kollegen dann wichtig. Aber richtig. Es sei auch gesagt, wer sowas erlebt und damit vielleicht nicht klarkommt, vielleicht da ein gewisses Trauma auch mitnimmt, sollte sich auf jeden Fall dann auch professionelle Hilfe holen, um schnellstmöglich wieder auf die Beine zu kommen. Das belastet einen nämlich nicht nur im Einsatz und im Arbeitsalltag, sondern wahrscheinlich auch im Privatleben.
Genau. Und ich denke, das soll es dazu auch gewesen sein. Man kann sich darüber auch hier stundenlang unterhalten. Aber eigentlich hatten wir ein viel schöneres Thema für diese Folge auserkoren.
Das Thema ist Kompetenzgerangel und wir haben das Ganze mal getestet. Mike und ich saßen zusammen auf einem Rettungswagen und werden das wahrscheinlich in Zukunft auch noch öfter tun. Was dabei herausgekommen ist und ob wir uns wirklich verstanden haben, das verraten wir euch heute unter anderem in dieser Folge.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Oh ja, es war wirklich ein toller Tag. Wir haben lange, lange drauf hingearbeitet und sind wirklich happy, dass es passiert ist. Ja, Mike und ich auf einem Rettungswagen. Man mag es nicht glauben. Zwei Notfallsanitäter. Man muss auch sagen, ein Pfleger, ein Notfallsanitäter oder ein Praxisanleiter und ein Notfallsanitäter. Und wir leben noch. Ja, wir haben keine blauen Augen. Wir haben uns vertragen. Und
ich habe mich auch geschminkt extra noch.
Ja, ich habe es auch ein bisschen abgedeckt. Man sieht es nicht. Ja. Aber es war eine Erfahrung wert, oder Maike?
Es war eine Erfahrung und vor allem war dieser Dienst ja auch gleichbedeutend mit meinem Wechsel.
Ja.
Nach jahrelanger wunderschöner Arbeit und viel Dankbarkeit in mir drin, habe ich das DRK verlassen und bin jetzt bei den Johannitern, bei der Unfallhilfe. Ja, und hatte einfach gleich mal das Vergnügen, den allerersten Dienst mit dir zu fahren.
Ja, wir haben Mike quasi geentert, gekapert, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber egal. Nein, natürlich nicht, er ist aus freien Stücken rübergekommen. Man musste auch gar nicht viel erzählen oder machen, du hast es einfach so gemacht. Was waren deine Beweggründe, so einen Wechsel zu machen? Das waren ja auch oft Fragen, die auch stattgefunden haben an dem Tag. Ne?
Das sind Fragen, die heute noch stattgefunden haben, die immer noch stattfinden. Schlussendlich ist es, glaube ich, sehr leicht gesagt. Und zwar bin ich noch jung. Ich sage einfach mal, ich bin noch jung mit noch 33. Das ändert sich ja bald, habe ich gehört. Und ich brauche einen Perspektivwechsel. Ich muss was anderes sehen. Ich muss andere Dinge tun. Und ja, mögliche Perspektiven, eventuelle Möglichkeiten, die sich offenbaren, möchte ich auch nutzen. Gerade auch ein bisschen in Bezug auf das, was ich ja noch so nebenbei mache mit dem Studium, mit einer Weiterbildung, die ich ja schon fertig habe. Ja, haben sich da jetzt einfach Möglichkeiten offenbart. Und von daher, es ist einfach mal was Neues. Ich brauche was Neues. Ja. Was mich ein bisschen traurig macht, wir können jetzt erstmal eine ganze Zeit lang nicht über das Battle Stadt versus Landrettung, zumindest nicht aus erster Hand reden.
Das ist raus, also erstmal.
Das ist erstmal raus, weil ich gleich im ersten Dienst mehr Einsätze gemacht habe, als gefühlt in all meinen Diensten, kann mich nicht erinnern.
Aber ich glaube, die vielen Jahre, die du in der Landrettung warst, die kannst du ja trotzdem mal einfließen lassen, oder?
Auf jeden Fall, das werde ich auch tun. Und aber es war schön. Ich wurde herzlich empfangen und nicht nur vom Chris, sondern auch von allen anderen. Es waren, irgendwie haben sich alle gefreut, uns auf dem Auto zu sehen. Das war phänomenal.
Manche Blicke waren auch so,
Nee, das.
Ja, okay, was macht ihr denn beide auf? Ja. Also manchen ist es erst gar nicht aufgefallen. Die dachten so, ja, die beiden schon wieder, warum habt ihr die gleiche Kleidung an? Genau. Das war schon wirklich, wirklich spannend, ja. Und auch die Reaktion teilweise von unseren Spottern, die ja teilweise zu Haufe an das dem Tag da, wir haben ja das Reel geteilt und auf einmal kamen die an jeder Ecke standen irgendwie Spotter und haben andauernd die Kamera draufgehalten, kamen sogar an die Notaufnahme nachher ran auf das Klinikgelände, um da noch ein, zwei Selfies zu machen und zu quatschen ganz nett.
Ja, das auch, war total, ne? Ich fand das schön und beeindruckend auch einfach. Und ehrlich, ich liebe dieses Reel. Es ist, also was Christian schafft, aus ein paar Filmaufnahmen zusammenzubasteln, das ist, finde ich, phänomenal.
Ich finde das auch selbst immer spannend, dass ich das so, ich denke mir sowas ja meistens in der Dusche aus. Es ist wirklich so. Bei mir sind das immer so Duschgedanken.
Du denkst, oder du denkst in der Dusche an mich.
Ja, und dann vieles andere. Und meistens morgens auch so beim Aufstehen oder Aufwachen, dann liege ich noch so im Bett und denke so, was machst du heute und wie könntest du das machen und machst du mal das? Ja, und dann nimmst du mal die Kamera und wirklich, du denkst dir aus, ich denke mir aus, wie ich deine Schuhe von hinten filme. Ist ein bisschen krank, ich weiß. Ja. Es ist wirklich, wow. Es ist wirklich so. Ja, mein Schuhfetisch. Nein, natürlich nicht, aber es ist, man hat so Bilder im Kopf und ich bin happy, wenn sie dann wirklich umgesetzt sind.
Ja.
Ja, und ja, es hat ja ganz gut geklappt. Und
Fand ich auch. Die letzten
Take hast du dir sogar ausgedacht.
Ja.
Eigentlich wollten wir mit der Drohne drehen. Wir wollten eigentlich den Rettungswagen so von oben aufnehmen. Dann kamen die Kollegen schon, ey, wir können die Drehleiter auspacken und lassen die Drehleiter so hoch. Also selbst die Feuerwehrkollegen waren so Feuer und Flamme und haben dann gesagt, oh, da könnten wir hier noch. Und dann haben wir gesagt, nee, Jungs, ganz einfach, wir müssen das Ding auch irgendwann fertig haben. Ja? Dementsprechend wäre es schön, wenn wir jetzt mal, wir drehen einfach von hinten, hat Mike gesagt. Wir lassen den einfach rausfahren, den Härtigen.
Ich wollte auch mal wieder auf der Drehleiter raufklettern. War ich lange nicht mehr.
Hätten wir mal machen können. Eigentlich. Machen wir auch. Ja. Jetzt, wo wir ja mit der Feuerwehr da immer ganz gut zusammenarbeiten, ist das bestimmt auch drin. Aber nein, was ist genau passiert? Mike und ich haben uns gewünscht, zusammen den ersten Dienst, den er hat, auf dem Rettungswagen zusammenzufahren. Und man muss wirklich sagen, unser Chef, unser Rettungsdienstleiter hat das wirklich so gedreht, dass das auch klappt. Erst war es so, dass, glaube ich, du in der Tagschicht, ich in der Nachtschicht war.
Ja, genau.
Und dann haben wir das irgendwie noch getauscht.
Dann war es erst in der Nachtschicht zusammen und auf einmal eine Tagschicht. Ja. Fand ich jetzt auch netter.
Ja. Ne, oder? Ja. Sich am Tageslicht zu sehen.
Ja, und jetzt hatten wir auch den Härtetest quasi. Wir haben uns 12 Stunden am Stück quasi gesehen und ertragen.
Oh ja. Wir haben es ertragen. Nein, es hat wirklich gut geklappt. Wir hatten auch echt einige Einsätze. Ich glaube, sieben waren es.
Ja.
Sieben. Sieben Stück, davon auch ein Schockraum.
Oh, ja, also stimmt.
Da war einer mit dabei. Wir waren sehr oft in einer Klinik, sodass der Pfleger mittlerweile gesagt hatte, den wir übrigens auch gut kennen, mit dem du auch schiedst zusammen.
Richtig, ne? Mit der ist auch Schiedsrichter.
Ja, der auch sagte, ich rief ihn letztens noch an wegen einem Isolationspatienten. Och nee, nicht schon wieder ihr. Ne? Aber das ist so unser Umgangston.
Ja, das meint er auch total lieb.
Absolut, ja. Das ist schon schön, man versteht sich da gut. Das hat gepasst. Aber wie ist das so im Einsatz? Und davor hatte ich ein bisschen Bammel. Was passiert? Wir mögen uns ja so hier am Tisch manchmal. Und auf einmal setzt man uns auf den Rettungswagen und man versucht jetzt hier die Kompetenzen spielen zu lassen. Da kam schon die erste Frage auf, wer von uns fährt beide? Wer von uns beiden fährt eigentlich?
Ja, und ich fand die Antwort super. Wir würfeln das ganze Ding aus. Von 1 bis 5 fahre ich. Bei 6 würfeln wir nochmal.
Ich habe das nicht ganz verstanden. Ach so, einfach mit einem Würfel. Ja,
ja, wir würfeln
das aus. Ach so, ich dachte, das hat irgendwas mit einer Statuszahl zu tun. Ich denke schon wieder viel zu kompliziert. Ja.
Denk doch mal einfach, wir sind Rettungsdienstler.
Ja, wir haben es auf jeden Fall nicht ausgewürfelt. Ich bin gefahren, weil ich dachte so, das Landei in der Stadt.
Ich bin auch zweimal gefahren.
Ich will die ersten zwei Einsätze zumindest heile ankommen. Und vor allem pünktlich. Ja.
Pünktlich gefällt mir. Ja, aber ich glaube, wir können die ganze Spannung relativ schnell rausnehmen. Es war ein phänomenales Arbeiten. Vor allem war es insofern ein phänomenales Arbeiten, dass wir Und wir waren nie zusammen am Patienten, mal im Cut-Schutz, im Stadion, was weiß ich, wo so, mal so ein bisschen. Ich
dachte, heute waren wir nie zusammen am Patienten, was?
Also im Vorfeld.
Ja.
Wir haben nie wirklich doll zusammengearbeitet. Und heute war das wirklich, also viel reden mussten wir nicht.
Nee.
Wir haben uns gegenseitig die Stichworte ausgetauscht, die relevant sind, damit jeder weiß, was mit dem Patienten los ist. Jeder weiß, welchen Plan man verfolgt. Und dann wurde das umgesetzt. Und das war echt total einfach. Und bis auf den letzten Einsatz, wo ich mich so ein bisschen verrannt habe. Aber selbst da, und genau das war das Teamwork dahinter, kam Chris Mike. Gut, okay, ich wusste sofort, was er meint.
Ja, wir erzählen das, glaube ich, gleich nochmal, bevor wir spoilern. Aber so der erste Einsatz war ja, wir gehen jetzt einfach mal so diese Einsatzstory durch, ich finde das gar nicht so schlecht. Also der erste Einsatz war ja so eine Luft und heute war Lufttag.
Ja. Aber dass du dich daran erinnerst.
Ja, die meisten Rostocker haben heute viel geatmet, muss man sagen, ja.
Ja.
Und unser Patient schon etwas älteren Gemüts hat eine Luftnot gehabt, die er wahrscheinlich auch schon länger hatte, wo man auch schon so ein bisschen tief einatmen musste, im Gegensatz zu ihm, bis man drauf kam, okay, das ist eigentlich kein so richtiger Rettungsdiensteinsatz. Ne? Man hört, okay, er hat schon ein bisschen Luftnot, aber nur subjektiv. Also wenn man selbst ein bisschen Luftnot hat, aber die Sättigung eigentlich total toll ist. Ich glaube sogar bei 99%.
Das waren alle Vitalwerte ganz toll.
Ja, ne? Wir quasi noch bevor der Notarzt die Wohnung so richtig betreten hat, ihm quasi schon zugerufen hat, hey, wir brauchen dich nicht, denn es wurde ein Notarzt mitbestellt.
Richtig,
und wir waren uns sehr schnell einig, dass der auf jeden Fall nicht hier reinkommen muss. Nicht, weil wir ihn nicht mögen. Wir mochten ihn sogar. Wir kennen ihn ja auch, den Notarzt.
Ja.
Wir beide, ja, wir sind schon gefahren.
Der hat das mit einem Lächeln quittiert
und
ist gegangen. Das war sehr gut.
Gegangen. Wirklich, er hat das gemerkt, ja. Er hat uns auch beide angeguckt, nickte. Ich gehe. Hat der Tochter, die ja noch da war, das noch ganz genau erklärt, warum er jetzt wieder geht als Arzt. Ja, aber sie hat das mit Fassung genommen und ich glaube, wir haben ihr das ganz gut verkauft, dass wir die Sache auch im Griff haben.
Ja. Und ich glaube, das haben wir auch gezeigt.
Ja, ich denke schon.
Die beste Therapie war ja Reden in diesem Fall. Mhm. Und schlussendlich, wir waren uns auch, glaube ich, relativ schnell einig, komm, das müssen wir alles hier im Krankenhaus durchlaufen lassen, weil das am Ende irgendein Rattenschwanz nach sich gezogen hätte. Es ist Freitag gewesen und
es gab auch keinen richtigen Arztbrief.
Richtig.
Wir hatten auch keinen Kontakt zum Hausarzt. Wir wussten nicht so richtig, was war schon und was ist neu. Das konnte man uns hier leider auch nicht so genau sagen. Und deswegen geht man dann doch lieber auf Nummer sicher. Gerade am Wochenende, wenn man weiß, so 3 Tage alleine lebend, bringen wir ihn doch mal ins Krankenhaus. Es kann sein, dass es sich gedoppelt hat. Das haben wir auch ganz klar mitgeteilt, dass er jetzt quasi die ganze Spirale nochmal durchgeht, wenn er sie schon durchgemacht haben sollte. Mhm. Und du hast das echt auch schön verkauft, denn die Tochter war ja nicht ganz so einfach, würde ich nicht sagen, aber man musste sie nur lesen, um zu sehen.
Ja, das war gefährlich, dachte ich, genau.
Ja, wie war das für dich?
Also was ich wirklich gerne mache und über Jahre geübt habe und glaube ich mittlerweile gut beherrsche, ist beachte oder beobachte deine Umgebung. Und das sind ja, Umgebungen sind ja nicht nur materielle Dinge, sind ja auch Menschen. Und das war schon beeindruckend, weil dem Patienten, dem ging es subjektiv aus seinem Empfinden her nicht gut. Aber jetzt auch nicht, dass ich sage, das ist jetzt auch so ein Rettungsdienst. Aber man hat auch mal die Tochter im Hintergrund, die beobachtet uns hier gerade ganz genau. Und eigentlich erwartet sie prägnante Sätze wie, jupp, Krankenhaus, Notfall. Alles andere wäre gerade eine Vollkatastrophe. Da ich aber auch ein ehrlicher Mensch bin, ich bin auch, glaube ich, sehr empathisch, aber sage, nee, komm, wir müssen das jetzt mal alles runter reduzieren. Aber ich glaube, wir haben das gut hingekriegt, auch die Tochter mit einzubinden, der auch zu verkaufen, das ist jetzt hier kein absoluter Notfall. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass es eben ihrem Vater schlecht geht. Und deswegen stellen wir das natürlich alles in der Klinik vor. Und das hat nachher gut geklappt. Und wir konnten sie auch gut einbinden nachher mit dem Rollator.
Auf jeden Fall. Also wir haben ihr quasi bis zum Rettungswagen alleine gezeigt. Auch ihr Vater ist in guten Händen. Wir kümmern uns um ihn. Wir sind nett zu ihm auch, das ist glaube ich auch immer das Wichtigste, dass wir da auch immer empathisch, sympathisch auch manchmal sind, weil wenn da ein falscher Satz drin ist, dann werden die sofort ungehalten und am liebsten würden sie gleich mit einsteigen und sagen, nee, ich halte das Händchen, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen und da merke ich schon, okay, echt, also du warst sogar noch ein Ticken netter, als ich es gewesen wäre wahrscheinlich. Ich wäre da glaube ich auch ein bisschen mehr mit Fuck gekommen, so wie, das ist jetzt hier nicht so unbedingt was für uns, aber ich dachte auch so, als ich dich gemerkt habe, wie gut du das gehandelt hast mit ihr und ihm, da war ich, okay, wir spielen einfach mit.
Genau.
Ne? Und zumal ich dich erstmal kennenlernen musste. Wie gehst du mit Patienten und Angehörigen um? Das ist ja auch immer so, neuer Teampartner. Wie reagiert er drauf? Willst du dich jetzt da einmischen? Nee, lass mal gedeihen, dann besprechen wir das nachher nochmal.
Genau.
Fand ich gut.
Und ich fand den, also, weil ich gemerkt habe, hier spielen alle mit, bleiben wir genau auf diesem Pfad.
Ja. Das war jetzt nicht immer so. Wir haben es ja, also Mike hat das ja vorhin schon mal angespoilert und wir kommen auch nicht dazu. Aber da gab es so eine Story, da lief das nicht so gut. Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt hier eine Lobpreisungshymne, die ganze Folge über. Ja. Da waren auch so einige Sachen drin, wo man dachte, bin ich nicht so der Meinung oder du nicht.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber dann kam es ja plötzlich zu, und das fand ich mega, den Einsatz, weil da lief ja alles von vorne bis hinten und zwar zack, zack, so wie es sein soll. Das Rufgrund war schon TIA.
Richtig,
also transitorische ischämische Attacke in einer Arztpraxis. Quasi so nicht der Vorbote, aber auch so ein Ding wie ein Schlaganfall einfach wird es behandelt. Ne? Eine Verengung von den Gefäßen, eine Sauerstoffunterversorgung im Gehirn, ja, die zeitweilig sein kann oder meistens zeitweilig ist und dann wieder etwas weggeht oder komplett weggeht. So.
Richtig.
So, das ist erstmal für uns so. Für uns heißt das dieses Stichwort in der Arztpraxis.
Genau. Ja. Und ich war überrascht von der Praxis, weil die Übergabe war fundiert, kurz, bündig. Wir hatten Uhrzeiten. Das war also Symptomeintritt mit Uhrzeit wirklich exakt betitelt.
Das hast du nicht immer.
Ja, das ist phänomenal beim Schlaganfall, weil die Patientin es selbst gemerkt hat, ist aber einfach aus Unsicherheit erstmal zum Hausarzt gegangen und dann kamen wir ins Spiel, hat die Aussetzung auch sehr gut reagiert, ohne Frage. Und die Symptome waren jetzt ja nicht so krass ausgeprägt, wie man es so beim Schlaganfall erwarten würde.
Das ist eine der wenigen Hausarztpraxen, wo quasi wir kommen rein und die Hausärztin kommt aus dem Zimmer direkt auf uns zu. Unten die Krankenschwester schon wartend übrigens auch.
Ja,
also die Pflegekraft. Super, ne? Also besser kann man sich nicht. Wir wollen nicht hofiert werden als Rettungsdienst, aber wenn zu einem Notfall gerufen wird, dann gehe ich davon aus, dass die Prio Nummer 1 jetzt diese Patientin ist. Und das war wirklich so.
Ich musste zwar im ersten Moment kurz schmunzeln, weil die Patientin im Wartebereich saß.
Ja.
Und als sie reinkam, ist sie gleich aufgestanden.
Wir gehen so rein, denken, wir kommen in ein Behandlungszimmer, oder?
Ja.
Und dann sitzt sie so hinter uns im Badezimmer, steht schon auf, bereit zum Händeschütteln fast.
Ja, genau.
Und du denkst so, das ist die Patientin, die im Wartezimmer sitzt, schon klar, oder? Ja. Also das dachtest du doch auch so.
Ja, klar,
natürlich. Das ist doch hier Blödsinn.
Aber mit Übergabe und eben dann auch mit genauer Begutachtung der Patientin hat es hingehauen, denn sie hatte eigentlich schlicht und ergreifend nur einen herabhängenden Mundwinkel. Und auch als beim Zunge rausstrecken ist auch die Zunge immer so ein bisschen nach links weggefallen, sodass sie sagen, das passt irgendwie. Und ich fand, aber ich kenne sie ja nicht im Vorfeld, ich fand auch ihre Sprache sehr beginnend klusig, aber ich konnte es nicht, ich weiß ja nicht, wie sie sonst gesprochen
hat. Sie hat sich sehr angestrengt, sich zu artikulieren.
Genau.
No?
Und wir hatten ein Zeitfenster, wir hatten Risikofaktoren festgestellt und da haben wir gesagt, so, ganz ehrlich, das Ding lassen wir als Stroke laufen. Und dass die von vorn bis hinten, während Chris den Zugang gelegt hat, habe ich das Ganze angemeldet, hatte einen wirklich super motivierten Neurologen am Telefon und dass ich das so formuliere, finde ich eigentlich gerade traurig, aber wir müssen es glaube ich mal sagen, der war echt super,
ja.
Hat sich die erste Übergabe am Telefon angehört, hat uns erwartet, wir mit Blau da rein in die Klinik, wurden ganz nett empfangen, hat sich alles angehört und ja, schlussendlich waren wir glücklich. Ich meine, sie hatte auch natürlich ausgeprägte Hypertonie. Mit über 200 Systole, glaube ich. Und irgendwie hatte ich so die ganze Zeit im Bauch, man könnte jetzt natürlich drüber nachdenken, senken wir den so minimal, aber ich hatte einfach so Bauchschmerzen, wenn wir den senken, dass sie Symptome bekommt. Weil es ist einfach so ein Schutzmechanismus des Körpers, Blutdruck nach oben, damit irgendwie diese Gefäße aufgehalten werden. Ne? Durch den Druck halt einfach, damit einfach die Sauerstoffversorgung des Gehirns weiter funktioniert.
Aber Risikofaktor auch bei hohem Blutdruck ist natürlich, dass wir eine Blutung riskieren. Richtig. Im Kopf. Ne?
Genau.
Und ich fand es so cool, wir gucken uns an, denken so, senken wir es und dann so, nee, die Symptome sind ja gerade wieder weggegangen. Und dann hast du gleich den Satz gesagt, dass es wieder kommen könnte durch eine Senkung. Ne? Dass
genau.
Wir quasi wieder eine Minderversorgung herausfordern. Das muss man halt wirklich abwägen, so auch nach Erfahrung, muss ich sagen. Ich glaube, das weiß nicht jeder, wenn er aus der Schule rauskommt. Man weiß, man soll den Blutdruck nicht stark senken, so ne, maximal 180 systolisch und immer nur maximal 20% von dem eigentlichen Wert. So wird es zumindest empfohlen in den SAA-Leitlinien. Kann man natürlich nicht immer abschätzen, wenn man nicht weiß, wie die Patienten auf irgendwelche Antihypertensiva reagieren.
Und da muss man aber auch schlicht und ergreifend jetzt wirklich den Vorteil der Stadt sagen, die Zeit. Wir haben, glaube ich, 4-5 Minuten, wenn überhaupt, in die Klinik gebraucht. Ja, bitte. Ne, also, ja. Da wird jetzt nicht lang gefackelt, sondern los geht's.
Ja, und du meldest dann ja so einen Stroke an. Normalerweise macht das ja eigentlich immer der Notfallsanitäter hinten, aber jetzt haben wir zwei drauf.
Ja, genau.
Wer macht's denn jetzt? Ne?
Es hat einfach, genau, es war ein Anruf, aber wir haben über unser Computersystem es nicht angemeldet und wurden mal direkt vom neuen Chef der Notaufnahme begrüßt. Da war ich auch kurz
irritiert. Warum geht's hier keine sogar
IW nach? Da war ich kurz irritiert. Ja. Hallo.
Ja, nee, aber mir ging's auch so darum, jetzt muss es ja, der Transportführer macht das ja bei uns immer, diese Anmeldung per Telefon, meine ich jetzt. Mhm. Und das haben wir uns aber teilen können, einfach weil wir ja beide involviert waren und dementsprechend auch die Fragen beantworten können.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass es ein Rettungssanitäter nicht machen kann, aber es gehört sich eigentlich so, dass das der Diensthabende macht. Ne? Schon spannend auf jeden Fall.
Der war gut, der Einsatz.
Übergabe gemacht. Ne?
Genau. Dann hatten wir eigentlich mal irgendwann vor, uns Mittag zu holen. Ja. Und dann kam der für mich eigentlich spannendste Einsatz, auch wenn er nicht fett spektakulär war, aber für mich war der wirklich spannend. Und zwar war das ein ganz junger Student, der mit Fieber aufmerksam, beziehungsweise den Notruf gewählt hat. Und seht es mir nach, wenn ich bei einer Fiebermeldung, die ich auf dem Melder lese, denke mir, das ist nicht euer Ernst. Was genau ist jetzt mein Job?
Das war, glaube ich, unser aller Gedanke. Und ist ja auch immer noch. Fieber?
Ja.
Echt jetzt? Bei wie alt?
Aber da muss man auch sagen, dass der Disponent ein bisschen mitgedacht hat, was gut ist. Der hat nochmal angerufen und kurz gesagt, warum wir jetzt alarmiert werden. Okay, wir gucken uns das mal an. Das hat zumindest ein bisschen die Spannung rausgenommen bei mir, weil ich dachte, das ist nein. So. Und da hatten wir schon so diese spannende Info, dass der junge Student aus Indien wiederkam. Und jetzt mit Fieber, Schüttelfrost, hochroten Kopf, also eigentlich, was man so alles kennt, grippaler Infekt. Und ich dachte mir auf der Fahrt, ich werf mal kurz Google an, was man aus Indien denn so mitschleppen kann. Weil es ist jetzt gar nicht abwegig, dass man jetzt wirklich eine Infektionskrankheit mitnimmt.
Und ich so während der Fahrt, naja, Dengue-Fieber, ne? So. Und du so, ja, stimmt, googeln, Dengue-Fieber.
Ja, dann musste ich mir den Verlauf angucken und wie das so alles passt, dass es da gerade wirklich auch so ordentlich verbreitet ist. Also Dengue-Fieber ist eine Infektionskrankheit übers Dengue-Virus von einer Stechmücke, quasi eine infizierte Stechmücke mit infiziertem Blut, die dann hin und her fliegt und sticht. Ist einfach eine ordentlich krasse Infektionskrankheit, die jetzt wirklich diese typischen Symptome Grippe, aber Grippe in voller Ausprägung oder wie ich sagen würde, Männergrippe machen würde.
Eigentlich in Deutschland, ja.
Ja, genau. Die hat aber ein ganz spektakuläres und ein ganz beeindruckendes Muster, einen ganz beeindruckenden Verlauf. Denn man hat so ein paar Tage wirklich diese grippeähnlichen Symptome, Schnupfen, Husten, Gelenkschmerzen, Fieber, alles was dazugehört und hat dann auf einmal irgendwie ein paar Tage ein komplett symptomfreies Intervall. Bis es dann wiederkehrt. Hm. So, und dann muss man, hofft man einfach, dass es irgendwann abklingt. Man kann drüber nachdenken, auch wenn es ein Virus ist, das Ganze trotzdem antibiotisch so ein bisschen abzuschirmen. Darüber kann man nachdenken. Ansonsten ist es wirklich symptomatische Behandlung in der Klinik. Und der junge Mann war zumindest körperlich so halbwegs noch fit. Man hat ihm aber angesehen, dem geht's echt nicht gut. Hatte auch ordentlich Fieber mit 39, irgendwas, die wir gemessen haben.
39,4, ja.
39,4. Und ja, war auch, also, du hast echt gemerkt, boah, irgendwie ist das alles nicht. Gewählte Sprache war Englisch. Da muss man bei ein paar Worten nochmal kurz drüber nachdenken. Aber es hat irgendwie alles hingehauen. Und auffallend waren auch seine geschwollenen Hände, weil er konnte sich ja nicht wirklich an einen Stich, einen Biss irgendwie erinnern. Aber er sagte dann wiederum, diese geschwollenen Hände, die habe ich eigentlich immer, wenn mich irgendwas sticht, weil ich darauf immer so enorm reagiere. Und er hat diesen Verlauf des Denkefiebers irgendwie 1:1 wiedergegeben, von dem, was ich vorher gelesen habe. Mhm. Also ich habe von Denkefieber gehört, ich könnte es beschreiben. Ich hätte jetzt aber wirklich, ohne im Vorfeld Google gelesen zu haben, nicht sagen können, wie es verläuft.
Ich war froh, dass ich einfach einen Treffer gehabt habe. Ich dachte so, ja, Denkefieber, oh Gott, war das Indien? Ich weiß es nicht, aber einfach mal reinhauen, aber es passte ja dann ganz
gut. Ja, es passte.
Also,
und es passte vom Verlauf und auch da muss ich sagen, meine Erfahrung hat mir gezeigt, wenn ich jetzt wegen Fieber und potenzieller Infektion die Klinik anrufe, ich hab hier was, wird man jetzt nicht zwingend immer freundlich begrüßt, weil Infektionszimmer sind rar und in der Regel auch immer belegt, aber auch das war heute irgendwie, jupp, kommt her, ich habe ein Zimmer frei, bitte. Und es hat auch relativ schnell ganz viele Leute interessiert, was wir da gemacht haben und was wir da gebracht haben. Das fand ich beeindruckend.
Ja, ich fand es auf jeden Fall gut, dass er uns das alles erzählt hat. Und ich glaube, wichtig ist auch, wie du dann auch die Übergabe machst. Dann, da habe ich einiges mitgenommen, weil du erzählst, ich bin da immer recht schnell, pragmatisch, kurz. Und du haust da trotzdem nochmal rein, und dass das und jenes vorlag und er uns das und das erzählt hat. Ja, da muss man manchmal ein bisschen mehr Atem mitbringen. Ich glaube, es entschleunigt aber auch unsere Kolleginnen in der Notaufnahme, die immer gestresst sind und sich denken, oh Gott, ich muss gleich wieder 3 Blutabnahmen noch da und da machen und das muss ich auch noch machen und nachher im Highcare-Bereich und hier. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, auch mal hier nochmal zu sagen, also wichtig zu erwähnen ist, hast du immer gesagt, dass dies und jenes, und hast du nicht gesehen, bei ihm jetzt eben das in die Richtung, ne? Er kommt aus Indien, er hat eine Allergie, wahrscheinlich auch immer gegen Insektenstiche, schließt darauf, und man dort darauf sofort reagiert und gesagt, okay, wir rufen mal unseren Tropenmediziner an.
Ja,
der natürlich am Telefon sofort veranlasst hat, ihn natürlich, in Isolation war er schon, aber eben nochmal gewisse Blutkulturen abzunehmen, hier nochmal das und jenes zu machen, und er kommt dann auch in 15 Minuten runter und schaut sich das an. Ja. Wir haben leider keine Auflösung gehabt bis heute, also was es jetzt war. Wir sind aber froh, dass kein Anruf kam, auch ein bisschen, ja, weil es kam ja auch noch so dieses, es könnte ja auch Malaria sein. Wir waren alle geschützt, Gott sei Dank. Ja, wir hatten ja sofort Masken auf, unsere Patienten waren sehr umsichtig und hatten ja sofort Masken aufgesetzt.
Also ein Patient und ein Angehöriger.
Ja, Entschuldigung, ein Patient. Der andere war der Angehörige, aber bei Malaria wäre
ja, bei dir wäre ja auch Patient, ne? Genau.
Genau. Und dementsprechend sind wir erstmal happy, RTW vorsichtshalber schon mal desinfiziert und dann, bevor wir überhaupt in den nächsten Einsatz gegangen sind. Aber da schluckt man schon, okay, Malaria, ja, aber ist das nicht eher so in Afrika? Dachte ich für mich erst so, ja. Wer weiß, ne? War auf jeden Fall mal spannend, und aber gut, wenn man auch Experten mit dazu holt und wenn man sich auch ein bisschen informiert, oder? Und so eine Geschichte vom Patienten einfach auch mal mit aufsaugt und dann wiedergibt in der Notaufnahme. Ja.
Ich mache jetzt nicht jede Übergabe so, aber gerade wenn man, wenn da einfach mehr hintersteckt oder auch vom Bauchgefühl her mehr hinterstecken kann, dann rufe ich auch gerne ein bisschen aus mit meiner Übergabe. Und meistens klappt es auch ganz gut, dass die Leute mir zuhören.
Wir haben ja noch einiges andere erlebt. Also es waren ja jetzt noch ein paar, also wir werden nicht jeden so ausführlich erzählen, aber es sind halt so unsere Highlights gewesen, und davon wollen wir euch gleich mehr erzählen. Vor allen Dingen, was lief denn da alles noch so schief und wo haben wir uns vielleicht auch mal gegenseitig geholfen, damit es nicht ganz so schief läuft. Das wollen wir euch gleich nach der Pause erzählen. Dann geht's gleich weiter, und bleibt gespannt auf jeden Fall. Denkt dran, wenn ihr Fragen dazu habt oder vielleicht auch irgendwelche Kommentare, könnt ihr uns die jederzeit natürlich sehr gerne entweder auf dem YouTube-View stellen, sofern es dann online ist, aber eben auch per E-Mail info@redreview.de einfach mal reintickern und uns schreiben. Mike, ich habe noch eine tolle E-Mail bekommen und ich bin erstaunt, man hört uns auch in Frankreich.
In
der Olympialand Frankreich quasi, ja? Also da hat man scheinbar noch Zeit, auch unseren Podcast zu hören, aber durch deutsche Urlauber, wie ich gerade erfahren habe. Und zwar hat uns die Mia eine ganz tolle E-Mail geschickt. Sie hat geschrieben, dass sie letztes Jahr ihren Rettungssanitäter gemacht hat und ehrenamtlich im Katzschutz ist und in den SAN-Dienst mitgewirkt hat. Und sie fängt jetzt auch bald an, nach einer sehr langen Bewerbungsphase ihren Notfallsanitäter zu machen. Also erstmal Glückwunsch dazu, dass du den Ausbildungsplatz bekommen hast und dich jetzt auch für unseren Podcast entschieden hast. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gute Entscheidung, sehr gute Entscheidung. Auf jeden Fall schrieb sie auf ihrer Rückfahrt mit der Familie, hat sie unsere letzten 2 Folgen gehört, und passend dazu hat sie einen französischen RTW mit Blaulicht bei einer Geschwindigkeit von 110 bis 130 Stundenkilometer gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das zu langsam war oder worum es dann erstmal ging, aber dann schrieb sie noch, dass ihr dieses Phänomen öfters in Frankreich aufgefallen ist, dass Sondersignale benutzt werden, aber man sich dann nicht beeilt. Also ich finde, mit einem Rettungswagen mit 110 bis 130 km/h zu fahren, das ist schon ein wenig beeilen. Denn
ich glaube, es geht da erstmal um die Autobahn.
Ja,
wahrscheinlich. Machen wir mal ganz kurz.
Ja, okay, aber eindämmen. Wie fährst du denn noch schneller als 130 mit deinem RTW? Wir reden jetzt nicht vom NEF, ne?
Ich enthalte.
Du enthältst dich, ja. Aber auch ich bin schon, also bei unseren windschnittigen Delphis-Geräten, da kann man schon mal auch gut 150 fahren.
Bergab und Rückenwind. Wind,
ne? Oder?
Aber ich enthalte mich jetzt einfach mal.
Okay, ja, bist vorsichtig. Ja,
ja,
ist
ja
in Ordnung. Aber
es wird sich auch ändern.
Die Dinger sind auch schon ganz schön laut dann, also auch vom Wind und her und auch vor allen Dingen windanfällig. Okay. Also liebe Mia, nur mal so für dich als Aufklärung: Solltest du irgendwann mal den Notsan bestehen und auch so ein Ding mal fahren und so weiter, immer so, wie du das Auto auch beherrschst, ja, wäre ganz gut. Nichtsdestotrotz dachtest du dir, okay, warum beeilen die sich nicht so? Daher hat sie sich die Frage gestellt, wie das in anderen EU-Ländern funktioniert. Und sie hat irgendwo gelesen, dass man das einfach nur benutzt, um zu signalisieren, dass man einsatzgebunden ist. Also ob man das jetzt auf der Autobahn nachts um 1.20 Uhr macht, erscheint ihr eher überflüssig. Deswegen wollte sie wissen, ob wir das denn wissen. Also du hast mal kurz nachgeguckt, wie es in Frankreich so ist. Was steht da so?
Genau, in Frankreich ist es einfach das Signal, ich habe einen Patienten an Bord. Das ist jetzt aber kein ultraeiliger Transport, sondern im Endeffekt, verzeihe den Vergleich, wie ein Taxi. Ist die Leuchte an, ist da jemand drin.
Ja, genau. Ne? Ja. Ist jemand dran, ja. Sowas hatten wir im Katastrophenschutz, in den KTWs früher übrigens auch. Kein Blaulicht, sondern wir hatten, oder auch so an den Krankentransportwagen oder in den RTWs, nicht wir, ich war da nicht mehr, da war ich noch nicht drin, da war ich auch noch viel zu jung, aber so eine Rotkreuzlampe. War da einfach nur so eine rote Kreuzlampe, die hat geleuchtet und das bedeutete damals, hab einen Patienten an Bord. Mhm. Ja, also wir hatten damals noch so ein Fiat KTW 4, da gab es diese Lampe noch, die konnten wir auch immer noch anmachen. Ja. Interessiert heute keinen mehr, ne? Aber die, ja.
Und Chris und ich haben heute wirklich darüber so ein bisschen diskutiert. Es wäre ja möglich, das in Deutschland auch zu machen. Blaues Licht an, ohne Horn, Bums, habe ich gar keinen Anspruch mehr auf Sonder- und Wegerechte. Formal korrekt, absolut. Ich glaube einfach, es würde nur ausnahmslos jeden überfordern, absolut jeden irritieren, dass wir da beide munter mit blau blinkendem Licht an der roten Ampel stehen.
Und wir beide sind ja im Cut-Schutz auch tätig und haben das ja in Kolonnenfahrt schon erlebt, ne? Dass man mit der Kolonne hinter den Leuten steht und die versuchen, an eine Rettungsgasse zu gehen, obwohl wir gar keinen Horn anhaben. Ja. Ne? Ja, das merken natürlich viele nicht und viele wissen ja auch, und das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass wir immer wieder Signalhorn ausmachen, ja, dass die Leute denken, okay, da kommt ein Blaulichtauto, Platz machen, aber Paragraph 38 StVO Absatz 1 steht, blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhaufen darf nur verwendet werden, höchste Eile geboten wird, es ist sofort Platz zu schaffen.
Ja.
Ne, so steht es dann ja drin.
Ich glaube, es wird die Leute verwirren.
Genau. Aber auch in Deutschland steht drin, dass das blaue Blinklicht, übrigens Absatz 2, auf den Fahrzeugen, nur zur Warnung von Unfall und sonstigen Einsatzstellen, aber auch bei Einsatzfahrten genutzt werden darf und zur Begleitung von Fahrzeugen oder in geschlossenen Verbänden. Ne? Also wir dürften auch, sagen wir mal, wir dürften das blaue Blinklicht auch machen, wenn wir einen Patienten drin haben, ist ja eine Einsatzfahrt, aber ohne Sondersignal, ohne Horn, gibt es da keinen Platz zu schaffen. Das heißt, wir können da stehen, können den Leuten sagen, hey, wir haben Einsatz, aber ihr müsst keinen Platz machen.
Jetzt stelle ich mir alle KTWs vor, die jetzt immer ganz artig mit blauem Licht.
Rein theoretisch, durchaus möglich. Aber deswegen mache ich zum Beispiel auch das Blaulicht immer an Einsatzstellen gerne an. Erstens, weil die Leute dann, ich weiß nicht, für die ist das so ein Warnblink, für die auch schon, ach, der RTW parkt
dann nur. Das ist mir heute aufgefallen. Wir hatten nämlich eine Situation im letzten Einsatz, da mussten wir wirklich eine Straße dicht machen, weil einfach die Straße zu eng war und wir haben keinen Parkplatz jetzt in der unmittelbaren Nähe. Und es waren Menschen, ich bin mir auch sicher, dass zwei dort waren, die definitiv raus wollten. Und die haben uns gesehen, das Blinklicht da oben lief noch. Die haben nicht einen Ton gesagt.
Die haben noch gesagt, ob sie uns helfen können.
Ja, und ich wette mit dir, und das ist einfach meine Erfahrung jetzt aus, ich mach das mal aus. Ich bin ganz ehrlich, mach aus, mach Warnblink an.
Ja.
Ich lasse das. Ich glaube, gerne umgekehrt, ich hätte da irgendwas gehört von denen. Warum du nach, also man muss ja nicht mehr gleich böse sein, aber könnten wir hier noch vielleicht. Nee, nicht ein Ton. Da ich, okay, cool, das bringt ja irgendwie was.
Ja, also außer nachts, um nicht schlafende Patienten zu wecken, ne?
Ja.
Du machst schon mal aus, stört ja auch ein bisschen und die Leute gucken. Aber am Tage so, also wirklich, um den Leuten zu zeigen, hier ist eine Einsatzstelle und ich stehe hier jetzt nicht, weil die Pizza hier gerade sonst kalt wird, sondern weil hier wirklich ein Einsatz ist, lasse ich das dann auch immer an. Hat irgendwie auch so einen Effekt, finde ich, ist meine Erfahrung. Ja, sehe ich in Großstädten eigentlich immer so, dass wenn die da sowieso am Verkehr stehen, blaues Blinklicht an, wirkt einfach nochmal mehr. Ne? Am besten noch die Rückwarnsignalanlage, wenn es eine gibt, beispielsweise dann auch anmachen. Also das ist auf jeden Fall aufgefallen und liebe Mia, damit hast du, glaube ich, hoffentlich eine Antwort bekommen auf diese doch interessante E-Mail, über die wir, oder diesen Fakt, den wir noch nicht so besprochen hatten, soweit ich mich erinnern kann, in unseren Podcast-Folgen. Ne? Worüber haben wir noch nicht geredet? Ach ja, über unsere nächsten Einsätze müssen wir nochmal reden. Was kam denn dann da? Kurzzeitgedächtnis jetzt.
Eine Verlegung von einer Klinik in die andere.
Gott,
Und der hat auch das war, wo ich in der Meldung gedacht habe, aha, Genau.
Für
diesen 5-Minuten-Transport ist jetzt zwingend ein Rettungswagen. Ja, natürlich.
Typischer Rettungsdienstler, erstmal drauf gucken und meckern.
Ja. Das war ja nur mein Gedanke. Ich habe ja nicht mal gemeckert. Aber auch da wird man, deswegen liebe ich auch meinen Job, ich liebe den Rettungsdienst dafür, wird man ganz schnell eines Besseren belehrt. Wir kamen da an und das wurde auch alles übergeben, Harnstauungsniere, Harnstau, irgendwie so war das. Und wollten den Patienten dann holen und ich war nicht mal Teamführer, ich war sogar Fahrer in diesem Einsatz. Du warst Teamführer, ich bin trotzdem irgendwie zuerst ins Zimmer reingegangen und sehe dort einen jungen Mann, irgendwie um Ende 30, 40 in dem Dreh. Merkst du, ich habe dich als jung bezeichnet?
Ja, Ende 40 war er, okay. Darf ich das gleich besprechen?
Der wirklich schmerzverzerrt, ja, tanzend ist das falsche Wort, aber irgendwie komplett unruhig hin und her, versucht irgendeine Schonhaltung einzunehmen.
Nicht mehr im Bett übrigens.
Nicht mehr im Bett, also er war außerhalb seines Bettes und ist da umhergeschliffen und hat keine Idee gehabt, wie er diese Schmerzen durch irgendeine Haltung los wird. Da dachte ich, der hat Aua. Und das sind auch die Patienten, wo ich sage, den frage ich gar nicht erst. Die Zahl kann ich mir selber denken, die er gerade da erleidet.
Ja, die Schmerzzahl in der Skala, die habe ich mit 8 angekreuzt, weil ich so dachte, 8 ist ja immer die Geburt oder Legostein, ne, am Fuß. Ja, man kennt es. Schreibe ich immer
liebe,
so.
Liebe Frauen mit Kindern, ich habe eine Frage. Als ihr einen Bunten habt, und jetzt versucht euch mal daran zurückzuerinnern, vielleicht war das ja auch durchaus natürlich ein schönes Erlebnis. Und jetzt tretet bitte mal auf einen Legostein. Mich würde der Vergleich interessieren.
Oh, ich bin sehr gespannt.
So, Entschuldigung, okay. Weiter geht's.
Auf jeden Fall warst du ja dann quasi Pfleger durch und durch.
Ja.
Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade so unsere Notfallpflegerinnen und Notfallpfleger, die kennen ja keinen Schmerz, was Medikamente angeht. Während wir schon zittern, wenn wir schon in Erwägung ziehen, ein Medikament aufzuziehen und zu geben im Rettungswagen, ist das für die so, ja, mach mal fertig. Ne? Und so war Mike. Ja. Du bist da rein, sagst so, der hat Schmerzen und so nehmen wir den mal gar nicht mit. Zieh mal Dippi auf oder Peritramid.
Ja.
Das war auch fast schon selbstverständlich, deine Notaufnahme. Wir suchen uns mal fixen Arzt, der uns nach BTMVV das mal freigibt und sagt, jo, den haben wir auch sehr schnell gefunden, zusammen mit der Pflegerin.
Das
und
war super.
Dann gab es hier erstmal 15 Milligramm Peritramid in die Spritze. Dann hieß es, Jungs, hiermit übergebe ich euch Peritramid. 3 könnt ihr jetzt geben und wenn ihr Bock habt, 3 gibt's nochmal oben drauf und den Rest könnt ihr den nächsten ärztlichen Kollegen dann in die Hand drücken.
Und das
dokumentiert
war,
natürlich.
Natürlich. Und das war wirklich null Diskussion. Absolut gar nicht. Sondern, okay, fertig. Und das hat jetzt auch, glaube ich, klar, so ein bisschen der Background, ohne Frage. Aber das war, glaube ich, eine zielgeführte Kommunikation. Und ich habe jetzt auch jeder erkannt, dass das wirklich jetzt unsere Bedingung ist hier, bevor wir nur irgendwas machen.
Ich fand es ein bisschen spannend, weil erstmal wurde so gesagt, ach Gott, was hat er denn? Ne?
Ja.
Die haben ihm ja vorher schon einmal dieses Peritramid, dieses Dipidolor gegeben.
Und auch nicht wenig.
Damit war er ja auch fein. Ne?
Ja.
Er hatte keine Schmerzen mehr. Das heißt, bei denen war so, okay, hat geholfen, jetzt hat er keine Schmerzen mehr. Was soll er jetzt haben? Dann standen sie dann da mit dir davor und ich habe mein Protokoll schon angefangen zu schreiben, weil ich dachte, so, die regeln das schon. Mike macht das schon. Ich schreibe hier die Krankenkassenkarte ab auf mein Protokoll. Und dann haben dann alle entschieden, okay, der hat wirklich Schmerzen. Also wirklich, der konnte nicht mehr. Das tat mir wirklich leid um ihn. Und ich war wirklich erleichtert, als 3 Milligramm Peritramid rein. Und er, ich leg mich hin. Ich komme auf die Trage. Zack, Lager drauf.
Also richtig witzig fand ich auch noch. Ich habe manchmal Angst, dass sowas falsch rüberkommt. Und ich meine das nur böse. Das Gute war aber, dass die Kollegin aus der Notaufnahme uns das wirklich so schön, im so schönen Feedback nochmal quasi wiedergespiegelt hat. Ich habe ja noch so hinterhergerufen, und zu fragen bitte. Hier, mach mal zu fragen noch, weil der kriegt schon
ein Antiemetikum.
Damit gegen Übelkeit. Und gerade bei Dipi in höherer Dosierung spuckt man ihn sehr gerne. Und der bei meinem Fahrstil und so. Ja.
Ist so, muss man aufpassen.
Und, und wirklich, die Kollegin kam mit einer voll aufgezogenen Spritze zu fragen. Also und den Satron. Also, wow. Und auch das hat sie sich aber auch vorher noch nebenbei ganz schnell von einem Arzt abnicken lassen. Ich habe gedacht, hier sind alle Regeln eingehalten worden.
Yeah.
Und das war so ein wunderschönes Zusammenspiel zwischen Arzt und Notaufnahme, Krankenschwester, Notfallpflegerin, Fachweiterbildung hat sie, glaube ich, sogar. Und uns. Und das war einfach so, wenig Worte, total zielführend und dem Patienten war geholfen.
Und ganz liebe Grüße an dir, es war wirklich toll mit dir. Also ich weiß auch, du hörst auch unseren Podcast. Ja, aber wir loben dich nicht nur dafür, das war schön.
Ja. Und du warst auch überrascht, als du uns gesehen hast, das fand ich schön.
Ja, er hat dann eben noch sein DP gegeben, dann ging es in die Notaufnahme, wir haben übergeben, ne? Den Urologen noch fix hier brauchst du noch DP? Ja, cool, ja, nehme ich. Ja, und dann hat er noch abgenommen, das Ganze nochmal dokumentiert und dann waren wir fein raus. Warum das Dokumentieren nochmal so erwähnt, es ist ein Betäubungsmittel, ne?
Peritamid. Genau,
richtig. Und dementsprechend muss das natürlich, darf das nicht einfach so in den Müll geworfen werden oder so verworfen. Es muss alles dokumentiert werden, wo das bleibt. Ja? Weil wenn das einfach so wegkommt und das nicht dokumentiert ist, kann das auch mal schnell strafbar sein.
Richtig. Mhm. Und ich finde aber, der lief irgendwie guter Einsatz. Ja. Der war, auch wenn es nur eine Verlegung war, mussten wir doch nochmal kurz arbeiten.
Ein kleiner Vorteil war auch, dass unser Patient auch Pfleger war. Das muss man nochmal dazu sagen. Und er gesagt hat, gib mir mal noch eins, Jetzt fängt es wieder an, Aber das ist schon.
Ich finde das total fein. Schon toll, Und das ist auch einfach nicht ein Patient soll Schmerzen erleiden.
Ach so. Ja, also definitiv nicht und da kann man durchaus was machen. Warum nicht? Warum nicht? Ne? Mhm. Genau. Ich glaube, das nächste war dann schon unser letzter Einsatz.
Wir waren noch ein Sturz.
Ja, oh Gott, die war auch so süß, oder? Die war auch so niedlich.
Also stellt euch mal vor, du kommst zu so einem Einsatz mitten irgendwo vorm Supermarkt, da stehen ganz, ganz tolle, wundervolle Ersthelfer. Mhm. 3-4 Stück an der Zahl, die einfach da alle standen und sich um die ältere Dame gekümmert haben. Die Dame stand da auch. Ehrlicherweise habe ich sie auch gar nicht so schnell als Patientin wahrgenommen, bis ich ihre Brille gesehen habe. Ja, könnte sein. Die stieg zu uns wie eine Fee in den Rettungswagen. Da dachte ich, komm, das ist entspannt, wir gucken mal. Und Chris hat sie untersucht. Und erzähl mal, Chris.
Ja, ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil wir hatten, wie du schon sagtest, sehr viele Ersthelfer, wovon mich auch, glaube ich, 2 kennen.
Ja.
Und da würde ich im Rahmen der Schweigepflicht dann doch lieber ein bisschen aufpassen, was man sagt. Was man aber sagen kann, ist, die Dame wollte erst wieder aussteigen und weiter einkaufen gehen. Man hat schon festgestellt, dass es irgendwo Schmerzen gab. Und sie hat gemeint, das erträgt sie. Und wir haben ja gesagt, okay, dann unterschreiben sie uns das. Und dann ist gut. Und dann gucken wir mal und haben sie dann wieder aufsetzen lassen. Und dann hat sie selbst gemerkt, irgendwas läuft da doch nicht. Und dann waren wir uns, glaube ich, alle einig, die muss ab in die Klinik.
Ja.
Und dementsprechend haben wir sie dann auch mit den möglichen traumatologischen Erkrankungen dann auch in die Klinik gebracht.
Mein Highlight war einfach nur, als sie wirklich uns ihr Alter mitgeteilt hat.
Ja, 91
hätte
ich ihr nicht
topfit.
Ich sag euch, Leute, Ostseeluft, ne, ist wirklich, also wirklich toll. Ich hatte schon 98-Jährige, die wohnten ja direkt an der Küste, Warnemünde, da hätte ich auf 70 geschätzt.
Ja, die gehen noch jeden Tag FKK baden also, und einmal, egal bei Wind und Wetter, einmal in die Ostsee.
Definitiv werde ich nochmal ein bisschen weiter nach Norden ziehen dann. Ja
du wohnst ja sehr weit südlich, habe ich auch mitgekriegt.
Damit mein Gesicht endlich mal wieder ein bisschen faltenfreier wird. Nein, alles gut.
Der Zug ist abgefahren.
Der Zug ist weg. Das war's. Ja. Oder ich höre auf dem Rippen. Nein, das kann ich noch nicht. Im Rettungsdienst aufwerten. Einfach mal ein bisschen mehr Schlaf. Aber ich habe bald Urlaub.
Mhm.
Das werde ich nutzen und dann mal gucken.
Als ob.
Gebügelt und geglättet von der Sonne und dem Urlaub, den ich auf meiner Terrasse genießen werde, dann zurück und
so muss das
30
sein.
Jahre jünger. Da muss ich selbst lachen. Das wird nicht gehen. Ja, auf jeden Fall, das haben wir doch relativ fix geregelt. Ich hoffe, die Brille geht immer wieder heile. Das tat mir ein bisschen leiden für sie, aber ganz niedlich. Wir haben ihre Tochter auch noch angerufen. Ihre Schwester war es.
Ne?
Ihre Schwester, ja, genau. Und wollten sie nicht beunruhigen, deswegen hat sie mir auch ihr Handy in die Hand gekriegt. Sagen Sie ihr das, aber bitte, seien Sie bitte.
Alleine 90-Jährige mit Handy fand ich auch schon
fertig. Ja, auf jeden Fall. Auch gutes Handy. Ja. Apple.
Und mein Papa ist 80, der hat in seinem Leben noch nicht einmal Geld abgehoben von der Bank.
Ja,
siehst du. Und jetzt kommt das so.
Und sie hat ihre Anruflisten alles gehabt, WhatsApp, alles, sie hat alles gesehen.
Ja, phänomenal.
Und dann haben wir das der Schwester noch mitgeteilt. Ja. Und die so, ja, bringen Sie sie mal ganz rein, hey, ich vertraue Ihnen, Sie klingen ganz sympathisch und dann komme ich später einfach bei. Ich komme, ja, Sie kommen nicht in den Laufen, aber ja, ich weiß, ich trinke hier noch einen, ja. Und dann, nein, hat sie nicht gesagt. hat sie wirklich nicht gesagt. Sie hat irgendwie geholfen bei einem Umzug.
Oder ja,
so.
Ja, das war schon.
Also auf jeden Fall das dazu, aber wie gesagt, ich würde da ein bisschen vorsichtig sein mit weiteren Details, because of Ersthelfer no Ross.
Know Us? First Aider, Know Us?
Knows
wo wir
us?
Wieder beim nee, Englischen ja. Nee, Knows ist ja einzahlt.
Das ist ja He She It, ne?
Ja, He She It, das S muss mit. Genau. Okay, also das. Und jetzt kommen wir aber zum letzten Einsatz. Und da war ich ein bisschen erstaunt, Mike. Da, was war los? Warst du kaputt? Was, war es die Wärme? Was?
Eigentlich war ich mir super sicher.
Ja. Schon spannend. Erzähl
das,
selbst.
Ich genau, das Spannende ist einfach die Stichwortmeldung. War von Atemnot bis Thoraxschmerz, war irgendwie alles in den Stichworten mit drin, die uns darauf gebügelt worden sind. Und ich war dann wieder Teamführer. Wir waren ein paar Minuten vor dem Notarzt da, der mit alarmiert worden ist bei dem Stichwort, ist okay. Und war irgendwie gefühlt ab Sekunde 10 schon sicher, irp, der hat eine Pneumonie. Also eine Lungenentzündung, weil das hast du aus der Wohnungstür schon rausgehört. Ja, okay. Auch im Erst-Check-up, wo noch alles ganz normal lief, getastet, also gepulst quasi, also meine Hand ans Handgelenk, hab da schon mit, oh, der fühlt sich aber sehr warm an und hab da schon das ganze Rasseln, Giemen wirklich sowohl bei Ein- und
genau, so, ne?
Sowohl ein, beim Ein- und Ausatmen das gehört, hab trotzdem auch mein Stethoskop raufgehört, um das dann eben deutlich lauter zu hören. Und habe aber auch nochmal schnell gefragt, so nebenbei, wie ist denn das mit den Schmerzen, mit den Brustschmerzen? Ja, beim Atmen. Okay, man müsste die Fragen etwas definierter stellen. Zum Beispiel, tun sie beim Atmen mehr weh? Also sind es atemabhängige Schmerzen? Weil es war ja noch nicht das Kardiale ausgeschlossen. Und für mich war einfach klar, das ist hier rein respiratorisch, also rein von dem Atemweg, irgendwie ein Problem, was wir jetzt zu behandeln haben, was gar nicht akut bedrohlich ist, aber dem Patienten trotzdem subjektiv eine absolute Dyspnoe beschert hat.
Dyspnoe? Luftnot.
Luftnot, Entschuldigung.
Nee, ich erkläre das immer nebenbei.
Genau.
Sehr gut, ja. Wir wollen ja nicht fachlich reden. Ja.
Ich hab dann einfach schon in den Raum geworfen, so, wir machen schon mal eine Vernebelung, bereiten die mal vor. Und das hat Chris auch getan. Ich habe dann parallel das kleine EKG angebaut und habe so wirklich einen Blick auf den Monitor geworfen. Da macht mir jetzt nichts Angst. Die Werte waren auch soweit schick, selbst die Sättigung war irgendwie mit 95, 96, das war jetzt alles irgendwie im Rahmen. Und
also in mir kam so ein, warum ein kleines EKG?
Ja.
Na, also für mich ist ja ein richtiges kardiologisches EKG, da bin ich einfach auch Kardio-Nazi, muss ich sagen. Also
ja,
das bringe ich all meinen Praktikanten auch immer bei und sage, aber auch meinen Kollegen, wenn du kardiologisches EKG machen möchtest, dann machst du das Große mit Brustwand.
Richtig, und jetzt kommen wir schon zum ersten Problem, ich wollte gar kein kardiologisches EKG haben.
Wolltest du nicht.
Weil ich einfach schon komplett weg von der kardialen Schiene war.
Ja.
Und mit also irgendwie auch so ein bisschen in einen Tunnel gefangen.
Mhm. Du warst nur auf diese Respiratoren, ne? Also auf dieses Schemen,
die, Rasseln. Die, ja. Genau, die für mich total plausibel, sinnvoll, was alles erklärt, was er gerade hat. Ja. So, und jetzt kommt der Punkt, den ich geliebt habe heute. Weil sowas kann einfach jedem passieren. Und das kann mir passieren, das kann Chris, das kann euch, das kann jedem das passieren, dass man sich einfach festfährt, in den Tunnel reinfährt und gar nicht mehr nach links und rechts guckt. Und das war eine Sache, die mir heute gezeigt hat, der Typ da,
ich,
der da,
ich. Okay.
Der taugt nicht nur was hier am Schreibtisch, sondern das ist schon richtig geil, mit dem zusammenzuarbeiten. Und
ja, auch jetzt, wir sollen nicht so viel loben. Einfach nur, wir hatten ein ganz tolles Teamplay.
Ja. Weil der tippt mich an, gibt mir 6 Elektronen in die Hand. Ich glaube, mein Blick hat er kurz gesehen, dass ich ganz kurz drüber nachdenken musste, was er jetzt von mir will. Und dann stimmt.
Mhm. Ja.
Wir sollten mal ganz kurz, gerade wegen der Salbutamolgabe, ganz kurz doch mal das Herzchen ausschließen.
Und ich habe tatsächlich, dann kam ja auch ein Notarzt, nicht nachalarmiert, er war mit alarmiert. Ja. Und wir waren schon so, hey, das kriegen wir hier bestimmt auch so hin. Ne? Ja. Aber dann kam er schon die Treppe hoch, dachte ich, gut, jetzt müssen wir auch nicht mehr abbestellen. Er kam rein und ich war ganz froh, dass ich dir schon die Elektroden so in die Hand gab. Und das mit dem Salbutamol einfach, ich habe das mal noch ein bisschen verschoben, das fertig machen. Weil ich dachte so, wir zeigen unserem ärztlichen Kollegen, wir haben an alles gedacht, also auch an die Kontraindikation nämlich, ne? Salbutamol wird Infarkt oder sowas ähnliches, macht man das nämlich nicht. Und bevor wir irgendwie ein Medikament umsonst aufziehen, gucken wir uns natürlich Ärzte das Herz an. Und ich glaube, dass Dann
völlig richtig. Also,
genau, wir gingen ja noch auf die LAE-Schiene, das hätte man auch mit einem kleinen vielleicht machen können, mit dem S1Q3-Symptomatik, also für die, die das einfach mal nachlesen, das
ultra
jetzt
selten,
zu erklären,
ultra ist ultra selten, selten.
Na, aber hätte man auch noch hingehen können. Ja. Auf jeden Fall haben wir das noch fix gemacht, alle nochmal gemeinsam aufs EKG geguckt, aber ich habe schon so beim Ausdrucken gesehen, ich sehe da nichts. Ich habe dann angefangen, das Salbutamol fertig zu machen und unseren Doktor noch gefragt, weil wir dürfen es ja nicht oder wir sollen es ja nicht, das Mischen von Ipratropiobromid und Salbutamol. Ist immer ein bisschen schwierig, da guckst man dann auf die Seite, wir machen das nacheinander. Okay, ja, wir machen das nacheinander, ja.
Ja, na klar.
Es gibt nämlich so, ja, aber was ich gehört habe, es gibt schon fertig gemischte, ne? Wo beide Wirkstoffe drin sind, aber sie vor Ort zu mischen, würde ein neues Medikament bedeuten. Und da muss man aufpassen.
Wir sind da keine Medikamentenmischer.
Eben, wir sind keine Pharmakologen und nichts, deswegen immer vorsichtig sein bei sowas. Das schon bei vielen Kollegen gesehen, das haben wir früher schon, hat unser Arzt schon mal früher gemacht, also können wir das ja auch machen. Nee, lieber nicht, ne? Durchnebeln lassen, nächstes Medikament. Gut war. Aber auf jeden Fall, es hat dazu geführt, der Arzt sagte auch, ja, Bronchitis, jetzt können wir vernebeln. Und dann hat er sich auch schon in die Küche verabschiedet, Protokoll geschrieben und wir durften weiterarbeiten.
Ja, und das ist, verzeih mir, Chris, wenn das gerade so nach Lobpreisung klang. Für mich war das einfach genau die Hürde, die mir noch gefehlt hat, weil ich auch Bammel vor heute hatte. Wir verstehen uns blendend im privaten Leben oder hier und das. Und auf einmal fahren wir Rettungsdienst zusammen. Und es kommt drauf an. Es ist ja jetzt, das sind ja echte Menschen da draußen. Mhm. Und da können wir jetzt nicht mal unseren Spaß abziehen und so weiter. Ja. Das meine ich. Das war einfach so, das, was wir hier machen, das wurde einfach so ungesagt draußen fortgeführt. Und das hat mich, daher nochmal ein Danke an dich, dass das einfach so gut geklappt hat.
Das kann ich dir zurückgeben. Wovor ich immer Schiss hatte, war wirklich, dass wir irgendwann in einem Kompetenzgehadere irgendwie auskommen. Ja. Erstens, wer macht was, wie, wo? Wer fährt wo? Und vor allen Dingen sind wir auch einer medizinischen Meinung, was einiges angeht, ne? Aber ich glaube, da können wir uns gegenseitig immer gut zuhören und Argumente hin und her werfen. Nichtsdestotrotz, es waren jetzt nur 7 Einsätze und jetzt auch noch nicht unbedingt nur High-Priority-Einsätze, diese Low-Priority- oder Mid-Priority-Einsätze. Ich bin mal gespannt, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und sollten wir da nochmal die Ehre haben, zusammenzufahren,
Natürlich, das schaffen wir.
Also mögen uns die Leitstellengötter dann auch mal sowas bescheren und wir schauen dann mal, wie es denn so aussieht bei den High-Priority-Einsätzen. Also
ich finde Kompetenzgerangel, ich kenne es aus der Landrettung, dass wir wirklich häufig mit 2 Notsands fahren.
Ja.
Und da ist immer... Und das machen aber auch alle Kollegen immer die ganz entscheidende Frage. Also klar, einer macht die Teamführung. In der Regel der Beifahrer. Man wechselt sich ab oder wie auch immer, ist ja auch Wurst. Aber irgendwann kommt die ganz entscheidende Frage, hast du noch eine Idee? Hast du eine Meinung oder gehst du damit? Und ich finde, das ist dieser ganz entscheidende Step, um spätestens jetzt den anderen mit reinzunehmen in die Nummer, weil ich das absolut gut finde. Und ich mache das aber auch, ehrlicherweise, nicht jetzt nur, wenn ich zwingend mit dem Notsand fahre, sondern ich frage auch einen Rettungssanitäter, ich frage auch einen Assistenten, ich frage auch einen Notarzt, hey, hast du noch eine Idee, was wir hier noch machen können? Ne, es ist, und genauso funktioniert das denn auch einfach draußen. Ich glaube aber, um dieser Gefahr des Kompetenzgerangels von vornherein so ein bisschen Sand drauf zu kippen, im Vorfeld zu klären, du fährst, ich fahre, wie auch immer. Und so arbeitet man ja dann auch.
Ich muss aber auch sagen, mir ist es auch schon passiert, dass ich meinen Notarzt zu früh abbestellt habe. Dass ich einfach gesagt habe, ich bin mir da sicher. Und dann hat sich das Ganze doch ein bisschen gewendet. Es war nicht absehbar, dass es sich ändert. Man hätte jetzt auch sagen können, mein Gott, ja, warum hat er nicht einfach ranfahren lassen? Man weiß ja nie, was kommt. Aber wir sind ja auch nie dafür. Es könnte ja sein. Könnte, wie gesagt, auch ein Komet auf die Erde einschlagen. Das ist einfach so. Für manche Sachen kann man einfach nicht so. Die kann man nicht vorhersehen. Ne? Nichtsdestotrotz bin ich da immer relativ vorsichtig. Lass mich ihn kurz zumindest einen warmen Blick reinwerfen in die Wohnung, wenn er gerade da ist, wenn er noch weit weg ist, dann sage ich auch, hey, komm. Ne? Aber man kann sich auch mal nicht einer Meinung sein. Und das kann teilweise in Diskussionen ausarten vor den Patienten. Finde ich immer absolut unprofessionell. Es sei denn, es geht wirklich jetzt um das Leben des Patienten. Das würde was gefährden, wenn ich jetzt was falsch mache, dann sehe ich das auch ein. Da muss man aber auch sehr schnell lernen, im Rettungsdienst mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, hey, der hat mehr Erfahrung oder ist weitaus gelehrter. Da trete ich mal einen Schritt zurück. Aber auch den Mumm zu haben, wenn auch der besser Erfahrene und vielleicht auch Studierte vielleicht auch einen Kardinalsfehler macht und das selbst nicht mehr, also den Fokus vielleicht auch fehlt. Und ich gebe jetzt mal den Ball zurück. Also du bist da ja auch der für uns beide, der, ich glaube, mit mehr Jahren auf dem Buckel, was den Rettungsdienst angeht, ne? Auch den Notfallsanitäter angeht und auch die Kompetenzen, weil ich bin ja auch vom Rettungsassistenten gerade mal ein Jahr jetzt übrigens, Happy Birthday für mich.
Du bist ein Jahr Nutzer?
Ja, fast. Also noch 12 Tage ungefähr. Ja, guck mal, 11 Tage, irgendwie sowas.
Also hauptberuflich bin ich seit 2016 in der Rettung.
Siehste. Ne? Und da finde ich es immer gut, wenn du auch so einen Step Back machst und sagst, okay, hey, also da vertraue ich jetzt mal Christian oder umgekehrt halt eben auch. Ja, ich bin ja auch heute deine Wege gegangen, wo ich vielleicht ein bisschen anders reagiert hätte bei Patienten.
Ja.
Und das fand ich, es ist also unglaublich spannend, deswegen kann ich es nur empfehlen. Fahrt auch mal mit Notfallsanitäter, Kollegen und immer noch nicht nur mit einem Rettungssanitäter, Rettungssanitäterin. Das ist wirklich schon toll, weil, und das haben wir schon mal mit Louis damals besprochen, diese Gap zwischen Rettungssanitäter und Notfallsanitäter ist riesig. Und solche Kompetenzsachen kommen meistens nicht zustande, weil ich möchte jetzt mal behaupten, dass viele Rettungssanitäter einfach nur deinen Weg mitgehen, weil sie halt sagen, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, wenn sie denn relativ frisch sind noch, ne, in der ganzen Materie. Aber es macht unheimlich Spaß, wenn man doch mal in eine fachliche Diskussion kommt, weil wir haben ja nicht immer diese eindeutigen Fallbeispiele.
Richtig, die gibt es viel zu selten.
Ist so, es wäre viel zu einfach, dieser Job, wenn das immer so wäre.
Ich hatte bei meinem letzten, jetzt bei unserem letzten Einsatz auch schon, CPAP, ja, hatte ich so im Kopf, aber egal.
Dachte ich auch erst so.
Ja, also ein bisschen schon so
spannend, aber es war noch nicht so.
Ich finde aber auch, und gerade auch wenn man mit den Rettungssanis fährt, kommt ja irgendwann dieser Punkt, der, ich lasse den Patienten jetzt zu Hause. Und da ist es mir komplett egal, wer mein Partner ist, ob Notsanassistent oder Rettungssanitäter, Sanitäterin. Ich frage, ist das für dich okay, dass dieser Patient zu Hause bleibt? Mhm. Und das kann von mir aus auch ein Praktikant sein. Ich bin da jetzt ehrlich, wenn irgendeiner Bauchschmerzen mit meiner, ich muss die Entscheidung unterschreiben am Ende. Wenn irgendjemand Bauchschmerzen mit dieser Entscheidung hat, kommt der Patient mit in die Klinik. Es sei denn, er will nicht, dann unterschreibt er fertig. Ja. Ne, aber ansonsten, nein. Ich will nicht, dass da irgendeiner mit Bauchschmerzen von diesem Einsatzort weggeht.
Ja. Immer wieder spannend auf jeden Fall, denn so ein Kompetenzgedanke kann halt ganz schnell gehen oder halt auch mal in die falsche Richtung. Ich möchte da gar nicht so viel beefen und so weiter, aber ich habe es halt gemerkt, wenn Leuten es peinlich ist, in einem Sanitätsdienst zum Beispiel, da die Fachkraft nicht ranzurufen, weil man Angst hat, das Gesicht zu verlieren, weil man der Meinung ist, ah fuck, ich habe das nicht gesehen, jetzt ist irgendwas passiert hier mit dem Patienten, jetzt rufe ich mir einfach heimlich den Rettungsdienst und lass mal irgendeine Fachkraft außen vor, damit die nicht merkt, dass ich hier gerade vielleicht einen Fehler gemacht habe oder irgendwie diesen Patienten gerade so ein bisschen verloren habe. Da gab es schon auch mal mit mir Stress. Ich bin ja immer ganz pflegeleicht, möchte ich mal behaupten, aber wenn es in solche Richtungen geht, dass man jemanden potenziell gefährden könnte oder alle Möglichkeiten nicht ausschöpft im Einsatz, obwohl sie eigentlich vor einem liegen, nur weil man so ein Ego-Problem hat, dann werde ich pissig, aber richtig. Und dann geht es auch in die Ecke und dann wird auch geredet und zwar Tacheles. Also das möchte man nicht immer erleben, weil eigentlich muss da schon einiges passieren, bis sowas passiert. Bei mir zumindest. Ja.
Ja.
Ich glaube bei dir auch. Aber
ja,
ich kenne dich auch ernst. Ein bisschen kenne ich dich schon ernst, aber ich glaube, dein richtiges böses Ernst, dein strenges Ernst, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen bisher. Weiß nicht, ob ich das erleben möchte. Bleib lieber so. Okay.
Da muss man viel für tun. Also von daher, das wird erstmal nicht passieren.
Wenn es passiert, werden wir es euch berichten.
Es war ein geiler Start und ich bin gespannt, was kommt und hoffe einfach, dass wir auch demnächst wieder fahren werden.
Das wird auf jeden Fall passieren. Du testest ja jetzt so im Laufe des Monats auch mal ab und zu unsere NEFs.
Ja.
Und bist ab und zu auch mal mit unseren anderen Notfallsanitätern, Rettungssanitätern auf den RTVs unterwegs. Viel Spaß in der Stadtrettung, würde ich mal sagen.
Ja,
herzlich
danke.
Willkommen nochmal da. Ja, genau. Gibt es irgendwas, wo du sagst, in der Stadtrettung, das erwarte ich von der Stadtrettung? Den Einsatz oder das Szenario oder was auch immer? Gibt es da eine Erwartungshaltung?
Nee, gar nicht. Das Einzige, und sorry jetzt wirklich an dieser Stelle, an meine alte Leitstelle. Ich freue mich, dass das Nachfordern der Feuerwehr zur Tragehilfe deutlich einfacher wird.
Ja, gut, okay, das kann ich verstehen. Freiwillige Feuerwehren mitten am Tag teilweise zu alarmieren, ist wirklich schwierig. Die arbeiten ja alle.
Genau.
Ne? Ja, obwohl ich auch da schon gute Erfahrungen habe. Aber es ist nicht immer
es
so.
Es ist immer unterschiedlich, ja, aber so. Hier ist es denn deutlich leichter. Freue ich mich heute schon drauf.
Da hat man den Luxus der Berufsfeuerwehr dann einfach auch mit dabei.
Ja.
Die kommen dann halt auch einfach in nicht mal 10 Minuten. Sind halt da. Ja, genieße das. Wir sind gespannt, glaube ich, alle auf die Erfahrung, die du uns noch mitteilst und wo ich sage, hey, so arbeiten wir schon immer.
Aber ja, und vor allem ist das auch einfach, ich kann jetzt ja viel mehr Storys posten, weil ich ja mutmaßlich ein paar mehr Einsätze haben werde.
Das stimmt, ja.
Und das war heute, das war jetzt nicht heute, aber das war jetzt in unserem Dienst so schwer, so lange zurückzuhalten. Wir waren ja schon immer bei Einsatz 4 oder 5.
Genau, und dann haben wir das Video gepostet irgendwann, weil wir das Video dann auch erst fertig gedreht haben. Ja, genau. Und ihr müsst euch so vorstellen, ich saß dann teilweise an der Notaufnahme, wir haben auf Status 1 gedreht und ich habe mich hinten auf dem RTW gesetzt und geschnitten mit meinem Handy, damit das Ding endlich fertig wird und wir euch das mitteilen können, was denn da die Überraschung für August ist. Ja.
Und das war schon gut.
Auf jeden Fall. Also, guckt es euch an, wie gesagt, Real und so weiter. Und,
ich überlege gerade doch, wir hören uns noch einmal von meinem Geburtstag, ne?
Einmal
hören wir uns. Bald Geburtstag.
Ja, dürft ihr mal alle was schenken. Irgendwie Küsschen per E-Mail oder so.
Ah ja.
Ja, mach das mal. mike@retterview.de übrigens. Irgendwann findet ihr noch raus, wann er Geburtstag hat. Mike, es war wieder schön mit dir.
Dito. Es war alles schön. Und ja, seid gespannt. Es kommt noch viel mehr an die Leute, deren Mails wir jetzt nicht reingebracht haben, die wir nicht so schnell beantworten können. Wir schaffen das alles noch. Wir müssen uns jetzt einfach wirklich mal fassen. Es war ja unfassbar viel los. Privat, beruflich und jetzt auch Retterview hat sich viel geändert. Das kriegen wir alles hin. Es kommt jetzt nach und nach. Und zu guter Letzt, natürlich, ihr seht es hier, oder jetzt müsst ihr es einmal hören, es ist noch ein bisschen was drinne. Man hört es kaum noch.
Ja.
Unser nach wie vor in meinen Augen gefragter Partner Holy, jetzt mit den neuen Geschmacksrichtungen, ist einfach phänomenal. Kokos mit ein bisschen Sprudel ist wie der absolute Burner im Sommer. Mit dem Code Retterview oder Retterview 5 für die Starterboxen unterstützt ihr uns, unterstützt uns einfach für das Studio auch so ein bisschen. Da müssen wir noch einiges reinstecken. Probiert es, trinkt es, probiert euch durch, fragt auch gerne nach. Wir haben jetzt witzigerweise echt schon Fragen und Tipps bekommen, wie man einige Dinge anmischen kann und das, probiert es.
Ja, und vielleicht gibt es auch ein kleines Gewinnspiel auf Instagram demnächst. Ja, bleibt da mal gespannt. Es gibt nämlich noch Restbestände von anderen Geschmacksrichtungen, aber dazu dann mehr in den sozialen Medien.
Und wir haben noch unsere Teddys.
Ja, genau.
Die kommen noch mit dazu. Die Teddy-Aktion bis Ende August.
Teddy-Aktion. Also da immer noch mal mit reinhauen. Gibt es immer noch mal was für unsere tröste Teddys. Dann
im Rettungsdienst
mit oben drauf für jede Bestellung. In diesem Sinne, Mikey.
War das ein langes Outro von mir?
Das war ein sehr langes Outro, ist aber auch kein Problem. Die Leute mit dem Spaziergang-Affinität freuen sich, weil wir haben ja auch längere Tage.
Ne? Richtig.
So, jetzt aber. Mike, ab ins Bettchen. Wir müssen bald wieder in den Rettungsdienst.
Wir müssen bald wieder in den Rettungsdienst. Gute Nacht, habt eine tolle Woche. Bis bald.
Gute Nacht für die Leute, die das überhaupt sehen.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.